Herr Ruf, die gesellschaftliche, schulische Situation für Kinder in der Corona-Pandemie-Zeit, kann sie im Extremfall zu einer Traumasituation führen oder ist dieser Vergleich übertrieben, überspitzt?
Nein, ich halte den Vergleich überhaupt nicht für überspitzt und übertrieben, sondern es ist eine reale Gefahr, die durch die Maßnahmen vor allem der Pandemiebekämpfung, sicherlich auch durch die Existenz eines Virus überhaupt bei den Kindern gegeben ist. Viele Psychologen sprechen bereits heute von einer kollektiven Traumatisierung, gesamtgesellschaftlichen Traumatisierung, von einer Pandemie der Angst. Angst ist ja immer der Kern eines jeden Traumas. Und meine Erfahrung ist im Umgang vor allem mit Kindern tatsächlich, dass sie voll von Ängsten sind, vor allem in Bezug nicht auf die eigene Erkrankungsmöglichkeit, sondern auf die Erkrankungsmöglichkeit ihrer Angehörigen, die sie natürlich unter allen Umständen schützen wollen. Und diese Ängste, die sich vor allem bei kleineren Kindern bis in Gehirnstrukturen hinein abbilden, bieten die Gefahr, dass das eine Prägung letztendlich mit sich bringt, die diese Kinder das ganze Leben über belasten werden. Und die Frage ist später dann natürlich zu stellen, was können Lehrer, was können Erzieher, was können Pädagogen tun, um Kindern aus dieser traumatischen Schockstarre letztendlich herauszunehmen. Ich will noch ein weiteres Beispiel vielleicht ganz kurz geben. Jedes Trauma ist eine Beschreibung für eine seelische Verletzung, die durch einen Schock letztendlich ausgelöst wird, die in eine Schockstarre hineinführt, die dann verschiedenartigste Symptome mit sich bringen. Selbstverständlich werden nicht alle Kinder gleichmäßig an einem solchen Schock erkranken, also zu Traumafolgestörungen letztendlich führen. Das hängt sehr stark von, nicht so sehr in erster Linie von dem Ereignis ab, also von diesem Virusereignis zum Beispiel jetzt, sondern es hängt ganz stark natürlich auch ab von den Individualfaktoren, die ich mitbringe. Also wann, in welchem Lebensalter trifft mich dieser Schock? Was habe ich alles schon erlebt? Habe ich eine gute Basis in meiner Bildung, Erziehung in meinem bisherigen Aufwachsen gehabt? Oder ist die Basis schon letztendlich löchrig und brüchig? Es kommt natürlich mit darauf an, wie die sozialen Verhältnisse sind, die Rahmenbedingungen, in denen ich letztendlich aufwachse. Da sind nicht alle Kinder im gleichen Boot in so einer Situation. Und all diese Risiko- und Schutzfaktoren, wie man das nennt, bilden natürlich mit eine Entscheidungsgröße, was mit dem Schock jetzt anschließend passiert. Sodass, wenn ich sage, es liegt eine kollektive Traumatisierung vor, es nicht bedeutet, dass alle Kinder gleichermaßen nun in Symptombildungen letztendlich eintreten werden. Das muss man erklärend sicherlich noch dazu sagen. Und trotzdem bleibt die Gefahr, dass da Prägungen letztendlich geschehen, dass traumatische Folgestörungen sich entwickeln. Und wenn ich auf die Kinderarztpraxen sehe, wenn ich in die Jugendpsychiatrien hineinschaue, wenn ich mir die aktuellen Studien anschaue über die Zunahme von psychischen Erkrankungen und psychischen Störungen bei Kindern, dann deutet es schon ganz deutlich in die Richtung, die ich beschrieben habe.
Waldorfpädagogik sagt ja von sich, sie möchte eine gesundende Pädagogik sein. Das heißt, was kann sie gerade jetzt leisten? Was brauchen Kinder elementar?
Waldorfpädagogik ist sicherlich eine der überhaupt wenigen pädagogischen Strömungen, die von Anfang an einen salutogenesischen Gesichtspunkt, einen salutogenesischen Aspekt in der Erziehung natürlich drin hat. Sie hat nie nur nach Wissensvermittlung gefragt, sondern eben immer auch die Frage, was pädagogische Methoden letztendlich für die lebenslange Gesundheit oder Krankheitsdisposition von Kindern letztendlich bedeutet.
Das heißt ganz konkret, was wären so Beispiele, was soll Schule heute bieten? Was ist elementar für die Kinder?
Also sehen Sie, ich will mal so sagen, es sind mehrere Elemente, mehrere Faktoren. Einer der wichtigen Faktoren ist zum Beispiel schon mal die eigene psychische Stabilität des Lehrers oder der pädagogischen Fachkraft. Insgesamt. Ich kann in einer solchen Krise wie diese Pandemie nun Kinder nur stabilisieren, wenn ich selber stabil bin ich kann nicht, wenn ich selber instabil bin, mit traumatisierten Kindern letztendlich arbeiten, weil ich werde sie nur noch mehr ins Chaos führen. Nur ein stabiler Lehrer und eine stabile Lehrerin kann einem Kind letztendlich den nötigen Schutzrahmen bieten für eine Lösung des traumatischen Schocks und für eine Heilung letztendlich der seelischen Wunde. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, was tue ich denn als Lehrer, als Lehrerin, um selber stabil zu bleiben? Und da würde Waldorfpädagogik viele Ansätze letztendlich bieten für eine Alltagshygiene, für einen inneren Schulungsweg, der diese Stabilisierung, diese Selbststabilisierung wieder ermöglicht oder aufrechterhält, je nachdem, wie die Situation ist. Erstes Element. Zweites Element ist natürlich die Grundlage, dass jede Erziehung im Grunde genommen auf Beziehung beruht. Martin Buber hat mal diesen weltberühmten Satz geprägt: Der Mensch wird am Du zum Ich. Und er beschreibt eigentlich damit eine entwicklungspsychologische Situation, die die Grundlage für alle Lernprozesse, für alle Entwicklungsprozesse letztendlich darstellt. Also auch das muss man in einer Krise, in der so sehr auf Distanzierung hingearbeitet wird, auf Kontaktbeschränkungen und so weiter, natürlich immer im Blick bleiben. Die Kontaktbegrenzung, die Trennung, die Isolation ist eine virologische Sicht, um Ansteckungen letztendlich zu vermeiden. Gleichzeitig muss aber auch berücksichtigt werden, dass Kinder nur durch Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse, und das ist Kontakt, das ist Nähe, das ist Spielen mit Kameraden, das ist letztendlich Kontakt zu haben und vor allem Kontakt zu den Bezugspersonen, nur sich unter solchen Umständen überhaupt entwickeln können. Dann brauchen wir Methoden. Wir brauchen Methoden, die diesen Schock, diese Schockstarre lösen. Das sind akut einsetzbare Methoden, die alle aus der Pädagogik herauskommen. Wenn es mir ein Trauma die Sprache verschlägt, wenn ich in eine fast schon heute gesellschaftliche Sprachlosigkeit hineinkomme, dann muss ich an Methoden haben, wie ich alternative Sprachmöglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten schaffe. Da würde mir jetzt zum Beispiel Kunst einfallen. Alle Formen von Kunst sind Möglichkeiten, Gefühle, Gedanken, Erlebnisse, die ich eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen kann, auszudrücken. Also denken Sie an Malen, denken Sie an Zeichnen, denken Sie an Kneten, an Plastizieren, denken Sie an Singen, an Musizieren, an Tanzen. Alles das wären Möglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen und damit gleichzeitig eine Verarbeitung des inneren Erlebnisses letztendlich zu ermöglichen. Traumata zerstören Rhythmen. Gerade jetzt, wenn Schulen in Lockdowns gehen oder der Schulalltag und der Lebensalltag unterbrochen wird, da ist es umso notwendiger, durch Alltagsstrukturen, durch Alltagsrhythmen, durch Ritualisierung im Alltag diese Rhythmen wieder aufzubauen, die zerstört sind. Jeder weiß, wie es einem geht, wenn man eine Rhythmusstörung hat. Da kann man kein normales Leben führen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Rhythmen wieder aufzubauen. Nicht, es geht weiter in Bewegung. Nicht, wer eingesperrt ist in einem Zimmer, gerade bei Kindern, die haben Bewegungsdrang. Und über die Bewegung werden Gehirnstrukturen gebildet, die fürs Lernen wieder notwendig sind. Kinder brauchen Motorik, sie brauchen Bewegung. Und das muss ich schulen. Wir sagen ja auch, der Schreck fährt mir in die Glieder. Nicht, das führt zu einer Erstarrung. Und Bewegung ist etwas, was diese traumatische Erstarrung wieder lösen kann. Und da gäbe es ganz, ganz, also mindestens noch weitere hunderte, weitere Methoden, die aus der Pädagogik heraus kommen, um Kindern zu ermöglichen, aus der Schockstarre herauszukommen und die Erlebnisse so zu verarbeiten, dass es daraus keine Traumafolgestörung letztendlich hervorgehen.
Das sind ja sehr elementare Dinge, pädagogische Grundelemente, die Sie jetzt ansprechen, die Sie aus der Waldorfpädagogik da zusammengefasst haben. Das heißt, das ist auch etwas, was auch in die Lehrer- und Lehrerinnenausbildung mit einfließt. Sie unterrichten hier auch an der Hochschule Notfallpädagogik.
Ja, die Freie Hochschule in Stuttgart ist eine der ersten Hochschulen gewesen, die Notwendigkeit, Traumata zu erkennen, und Lehrern, die meistens neben den Eltern die Ersten sind, die Veränderungen an den Kindern feststellen, in einer Frühphase zu erkennen. Weil in einer Frühphase Therapien überhaupt noch nicht notwendig sind. In einer Frühphase kann ich mit diesen elementaren pädagogischen Methoden heilend wirken, ich kann stabilisierend wirken und kann für die Mehrzahl der Kinder bereits traumatische Folgeentwicklungen, Folgestörungen letztendlich verhindern. In fortgeschrittenen Phasen der traumatischen Entwicklung ist es nicht mehr so einfach. Da spielt Pädagogik immer noch eine große Rolle, aber dann werden auch andere Methoden hinzukommen müssen, auch andere Professionalitäten noch mit dazukommen müssen. Dann werde ich wahrscheinlich den Psychologen brauchen, dann werde ich andere Formen noch von Therapie brauchen, dann werde ich vielleicht auch den Psychiater brauchen. Aber das sind Fragen einer weiteren Linie. Das kann ich eben alles verhindern. Das muss ins Bewusstsein von Lehrern. Sie müssen in der Lage sein, Psychotraumata zu verstehen, Psychotraumata zu erkennen und erste, wie bei der ersten Hilfe, Methoden an der Hand zu haben, um eingreifen zu können und so eine seelische Wundversorgung hinbekommen, wie wir das in der physischen Wundversorgung im Erste-Hilfe-Kurs lernen. Und damit letztendlich die Heilungschancen zu optimieren, die ich benötige, einfach um später gesund zu sein.
Das heißt, Waldorfpädagogik hat ganz viele wichtige, wertvolle Elemente. Wir haben letztes Jahr groß 100. Geburtstag gefeiert und trotzdem haben wir jetzt in dieser Corona-Situation das Problem, in der medialen Öffentlichkeit stehen die Waldorfschulen nicht selten unter Beschuss. Mit ihrem anthroposophischen Hintergrund auch gerade, haben wir da als Waldorfbewegung ein Vermittlungsproblem? Es geht ja nicht darum, die Krankheit als solche zu verharmlosen. Wie können wir Vorwürfen begegnen? Wie können wir uns besser vermitteln?
Ich denke, dass zunächst einmal das ideologische Auseinandersetzungen sind, dass es auch weltanschauliche Auseinandersetzungen sind, die nicht so einfach verlaufen. Hier sind die Esoteriker und dort sind die Wissenschaftler. Sondern das Problem ist, dass man bei diesen Kritikern, ich will nicht sagen, dass es nichts zu kritisieren gibt. Es gibt immer auch selbstkritisch auf die eigene Arbeit zu schauen, sich zu hinterfragen und durchaus sich auch berechtigte Kritik zu stellen. Das ist selbstverständlich. Aber eines ist sicher. Die Grundlage einer Waldorfpädagogik ist die Entwicklungspsychologie. Und die Waldorfpädagogik hat vor 100 Jahren einen Paradigmenwechsel in der Erziehungskunst oder in der Erziehung überhaupt zumindest zur Diskussion gestellt. Und das ist eben die Frage, auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten Pädagogik um die Dimension einer Spiritualität letztendlich erweitert zu sehen. Und das meinte ich vorhin mit ideologischer Auseinandersetzung. Wer einem Agnozismus oder wer einem Materialismus allein huldigt, wird in der Waldorfpädagogik immer einen Feind sehen seiner eigenen Weltanschauung. Und ob das dann Corona ist oder ob das irgendwas anderes ist, wo man dann diese Auseinandersetzung letztendlich zu führen versucht, meistens auf unsachlichem Wege, ist dann eine andere Frage. Waldorfpädagogik hat nie oder Waldorfschulen haben nie den Sinn gehabt, Kindern in eine Richtung zu drängen, sondern sie haben die Aufgabe gehabt, die Kinder so zu erziehen, dass sie anschließend als Erwachsene frei, selbstbestimmt und selbstverantwortlich ihr individuelles Leben führen können und nicht vorgegeben von irgendeinem Lehrer vorbekommen haben, welche Richtung das zu gehen hat. Das ist nie Sinn der Waldorfpädagogik letztendlich gewesen. Das würde unserem Menschenbild und unserer Weltauffassung völlig widersprechen. Deswegen ist der Vorwurf der Mission ein völliges Missverständnis dessen, was Waldorfpädagogik überhaupt bedeutet.
Das heißt, was wäre jetzt Ihr Tipp eigentlich an die Schulen? Wie begegnet man all den Fragen, wie gehen wir mit der Corona-Pandemie um?
Ich würde in einer solchen alle Menschen berührenden und bewegenden Situation, wo auch sehr viele Ängste mit sind, die dann die Sprachlosigkeit, und wir haben von Traumatisierung gesprochen. Traumatisierung beginnt immer mit Sprachlosigkeit, beginnt immer damit, dass man, vor allem wenn die Katastrophen in irgendeiner Weise, wie die sich zum Beispiel aus den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung jetzt entwickeln lassen, ist ein französischer Neurologe und Berater des Staatspräsidenten, des französischen Staatspräsidenten hat kürzlich gesagt, in dieser Pandemie wäre eine Priorisierung des Körpers und eine Vernachlässigung der psychischen Aspekte geschehen. Der Körper wäre geschützt worden
vor einem Angriff der Viren oder man versucht das, aber man hat außer Acht gelassen, dass diese Schutzmaßnahmen für den Körper gegebenenfalls für die Seele eine Aggression darstellen. Nicht? Und das nennen wir jetzt wieder Trauma. Nicht? Wenn diese Aggression gegen eine seelische oder gegen die Seele des Menschen letztendlich geschieht. Also die Maßnahmen können auch als traumatisierend für die Psyche des Menschen letztendlich verstanden werden. In der Tat, nicht? Und sowas führt dann sofort zu Sprachlosigkeit, zu Spaltungstendenzen innerhalb der Gesellschaft, zum Aufkommen von Denunziationen und so weiter. Und da sieht man schon wiederum die Ansätze, von denen wir vorhin schon bereits gesprochen haben. Aber da muss man eben sehen, dass man die Sprache wiederfindet, dass man Ausdrucksmöglichkeiten in den Kollegen, in der Gesellschaft, in den Betrieben, in den Familien, in den Freundschaften, die Spaltung geht ja überall mittendurch, dass man diese Sprachlosigkeit letztendlich überwindet und wieder lernt, unterschiedliche Positionen auszusprechen, miteinander in einen Diskurs letztendlich zu kommen, um auch Kompromissmöglichkeiten dann auszuloten. Traumata behindern solche Prozesse. Deswegen ist es notwendig, zunächst mal zu einer Entängstigung zu kommen, zu einer Auflösung des Schockzustands gekommen, um diese Sprachfähigkeit überhaupt erst wieder zu ermöglichen. Das ist ein schwieriger sozialer Prozess, aber es wird uns überhaupt nichts übrig bleiben, ihn anzugehen.
In diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.